Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Können Computer- und Konsolenspiele süchtig machen? Das ist eine bereits viel diskutierte Frage. Immer wieder wird der Fokus dabei auch auf sogenannte Lootboxen gelegt, denen nachgesagt wird, dass sie besonders dazu beitragen können, SpielerInnen abhängig zu machen. Jetzt hat die Regierungskoalition in Bremen beschlossen, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, diese Lootboxen in Deutschland zu verbieten. Doch macht das Sinn? Ich habe über Lootboxen mit Lorenzo von Petersdorf gesprochen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der USK, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die Altersfreigaben für Computerspiele vergibt, also auch für Spiele, in denen Lootboxen drin sind. Zunächst habe ich ihn gebeten, erstmal zu erklären, wie Lootboxen überhaupt funktionieren.
Also Lootboxen ist ja ein Begriff, der steht letztendlich für Beutekisten, virtuelle Beutekisten. Und in diesen virtuellen Beutekisten sind wiederum virtuelle Gegenstände enthalten oder Objekte. Das können auch Spielmoves oder Bewegungen, Sonderbewegungen sein oder kosmetische Gegenstände oder ähnliches, womit man seine Spielfigur besonders ausgestalten kann. Und die können entweder erspielt werden oder auch gekauft werden. Also irgendwie verknüpft mit einer gewissen Form von Belohnungssystemen und die kann man aber dann wirklich nur, die Inhalte nur innerhalb des Spiels verwenden und das Ganze funktioniert natürlich dann zufallsbasiert, zumindest in den Konstellationen, über die wir heute wahrscheinlich dann sprechen.
Genau, und die Lootboxen, die Inhalte, braucht man die also, um auf ein neues Level zu kommen?
Das kommt ganz drauf an. Also da gibt es die unterschiedlichsten Ausgestaltungen. Meistens sind sie allerdings so in das Spiel implementiert, dass man gewissermaßen freiwillig entscheiden kann, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht? Mit aber dann den unterschiedlichsten Konsequenzen. Es kann durchaus sein, dass man mal länger spielen muss, um auf ein gewisses Level zu kommen. Und damit kann man dann gegebenenfalls diesen Weg auch abkürzen.
Sie als USK überprüfen Spiele ja seit einiger Zeit auch nach sogenannten Interaktionsrisiken. Würden Sie sagen, dass Lootboxen so ein Risiko darstellen können? Also dass sie zum Beispiel süchtig machen können und man darum übermäßig viel Geld ausgibt?
Ja, mit dem Begriff Sucht, da muss man immer so ein bisschen differenzieren, weil wenn wir von Sucht sprechen, da gelten ja auch die anerkannten Suchtkriterien nach der WHO, die ja dann ganz stark auch auf individuelle Aspekte abzielen. Und das andere, was man sich daneben anschauen muss und was wir auch tun, ist beispielsweise die Förderung der exzessiven Nutzung. Und wir sehen da natürlich Auswirkungen. Also aktuell sieht es so aus, als Momentaufnahme von allen Spielen, die bei der USK landen, ist generell im Bereich Nutzungsrisiken sieht es so aus, dass ein Drittel davon Online-Funktionen enthalten und von diesem ein Drittel wiederum ein weiteres Drittel in der Altersbewertung höher eingestuft sind, als dies der Fall wäre, wenn man sich allein auf Inhaltsrisiken wie zum Beispiel Gewalt oder ähnliches konzentrieren würde.
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Welchen Einfluss haben Lootboxen auf die Altersempfehlung? Wird dann automatisch das Alter der Freigabe hochgesetzt?
Das kommt ganz drauf an. Ich kann es ganz kurz vielleicht einmal schildern. Was wir als allererstes machen, ist natürlich, wir schauen uns die Inhaltsrisiken an, kommen zu einem Ergebnis, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere unabhängigen Prüfgremien, wo ja auch der Staat mit den obersten Landesjugendbehörden und den ständigen Vertreterinnen mit dran beteiligt ist. Und die Fachexperten kommen dann zunächst mal auf ein Ergebnis aufgrund der Inhaltsrisiken und schauen sich dann im nächsten Schritt an, gibt es Nutzungsrisiken, wie zum Beispiel solche Monetarisierungsmodelle, die ein entsprechendes erhebliches Risiko darstellen könnten. Die werden herausdifferenziert, dann kommt man wiederum auf ein Ergebnis und dann muss im nächsten Schritt, so ist es auch gesetzlich vorgesehen, sich angeschaut werden, gibt es da noch zugehörige Vorsorgemaßnahmen, also Jugendschutzeinstellungen, zum Beispiel Ausgabenlimits oder Zeitbeschränkungen oder ähnliches, was man als Nutzer oder was in dem Fall dann vielleicht auch die Eltern entsprechend aktivieren können, die dann wiederum diesen Nutzungsrisiken entgegenwirken. Und je nachdem, wie diese Gesamtabwägung ausfällt, kommt es dann am Ende im Rahmen der Gesamtabwägung zu einem Ergebnis. Und das kann dann entsprechend eben höher ausfallen als allein aufgrund der Inhaltsrisiken.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie eine Lootbox aufgesetzt sein muss, dass sie zu einer höheren Altersfreigabe führt?
Vielleicht ganz vereinfacht formuliert, was sich die USK-Gremien jetzt in der Praxis, so hat sich das gezeigt, besonders anschauen, könnte man verkürzt als Dark Patterns bezeichnen. Ja, also da geht es jetzt nicht mehr nur darum, könnte mir da ein Vermögensschaden entstehen und kann ich Käufe aktivieren oder deaktivieren, sondern die Frage ist auch, wie werde ich dorthin geleitet oder werde ich vielleicht sogar dazu verleitet, solche Käufe oder bestimmte Funktionalitäten zu nutzen, obwohl ich sie eigentlich nicht nutzen möchte. Und ein besonders eingängiges Beispiel, was immer kritisch diskutiert wird, ist immer dann gegeben, wenn man sagt, okay, mir entstehen beispielsweise negative Konsequenzen im Spiel, wenn ich bestimmte Funktionalitäten nicht nutze oder vielleicht auch das Spiel nicht spiele. Das wäre so ein klassisches Beispiel, was nochmal ganz deutlich zeigt, okay, das wäre eine problematische Konstellation.
Warum sind Lootboxen immer mehr in Spielen aufgetaucht? Sind sie der ideale Weg, um Spiele, deren Herstellung ja recht teuer ist oder sein kann, profitabel zu machen, zu refinanzieren?
Diese Monetarisierungsmöglichkeiten sind über die Zeit jetzt immer mehr in den Spielen vorgekommen. Das liegt natürlich zum einen an den technischen Voraussetzungen, Umständen, die sich über die Jahre ja intensiv weiterentwickelt haben. Das heißt, es ist letztendlich auch einfacher, solche Tools in Spielen einzubauen. Aber man muss sich auch anschauen, aufgrund diesen technischen Fortschritts sind auch die Spieleentwicklung und Entwicklungskosten rapide gestiegen, sodass so ein Unternehmen mittlerweile auch ein sehr viel höheres Risiko trägt, solche großen Spiele an den Markt zu bringen. Und wenn da einmal ein Spielrelease, also die Veröffentlichung oder das an den Start treten, mal misslingt, hat man hierüber die Möglichkeit, solche Risiken auch wieder abzufangen.
Und sind die überhaupt noch up to date? Weil ich habe auch schon gehört, dass die Zeit der Lootboxen schon wieder fast vorbei ist.
Also ich kann das nur beurteilen aus der USK-Perspektive. Wir haben natürlich nicht den kompletten Markt im Blick, sondern sehen wirklich nur das, was bei uns freiwillig ja zur Prüfung eingereicht wird. Und dort sieht es so aus, dass die klassischeren und größeren und bekannteren Titel überwiegend von diesen kritisch diskutierten Lootbox-Mechanismen ja zurücktreten oder sie zumindest deutlich anders gestalten. Das geht zum Beispiel in Richtung Angaben von Wahrscheinlichkeiten, bevor man eine Box öffnet oder sogar noch transparenter zu sein. Das heißt, ich kann schon, bevor ich mich entscheide, den Kaufprozess zu starten, schon sehen kann, was sich in dieser Lootbox befindet, sodass dieses Zufallselement drastisch entschärft worden ist. Ja, also dort sieht man schon, dass die Spiele sich mittlerweile anders entwickelt haben. Man muss aber auch differenzieren, das eine sind Free-to-Play-Spiele, wo ja der Ansatz auch ein komplett anderer ist, also kostenlos erstmal was ausprobieren und irgendwo muss sich das natürlich dann amortisieren. Da gibt es dann aber nicht nur Lootbox-Mechaniken, da gibt es auch andere Modelle und das andere sind eben diese großen klassischen Spiele, wo ich auch einen Vollpreis schon zu Beginn bezahle.
Das heißt, vor diesem Hintergrund, wie blicken Sie auf diese Verbotsdiskussion?
Was wir ganz deutlich sagen können, ist, dass die mittlerweile in Anwendung sich befindlichen Regelungen sehr gut greifen. Die Ergebnisse habe ich ja eben schon einmal deutlich gemacht. Also das Werkzeug ist aus unserer Perspektive vorhanden. Das funktioniert sehr gut. Wir kommen zu angemessenen Ergebnissen, können mehr Schutz vermitteln, mehr Orientierung geben, können Vorsorgemaßnahmen mit einbeziehen, Teilhabe ermöglichen für Kinder und Jugendliche. Das funktioniert sehr gut. Alles andere ist jetzt nicht so richtig unser Bereich, wo sich die Diskussion dann weiterentwickelt. Aber aktuell haben wir die richtigen Werkzeuge, um mit dem Thema umzugehen.
Sagt Lorenzo von Petersdorf, er ist stellvertretender Geschäftsführer der USK. Herzlichen Dank für das Gespräch.